102. Kapitel. Das Gebet. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, dass Gott in jeder Hinsicht ehrt und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. 1. Timotheus 2, 1 bis 4. Paula und ihr Mann Karl waren bei neuen Bekannten zum Essen eingeladen. Bestimmt würde es ein schöner Abend werden, dessen waren sie sich ganz sicher. Erst vor wenigen Wochen hatten sie bei einem Ausflug die Familie Gera kennengelernt und sofort einen Termin ausgemacht, um sich wiederzusehen. Da auf Karl und Paulas Auto ein Ichthys-Fisch klebte, kamen sie schon damals mit den neuen Bekannten Tanja und Gerd auf das Thema Glauben zu sprechen. Die beiden hatten sich bei Karl und Paula erkundigt, was denn dieser Fisch bedeutete. Und diese hatten sich nicht gescheut, ihnen dies genauer zu erklären. Erstaunlicherweise waren Gerd und Tanja gar nicht abgeneigt, über den Glauben zu reden, wie es doch meistens der Fall war, wenn dieses Thema auf den Tisch kam. Nein, sie schienen wirklich interessiert zu sein und wollten noch mehr über lebendiges Christentum erfahren. Sie waren sogar von Karl und Paulas Behauptung beeindruckt, dass es in der heutigen Zeit noch Christen gibt, die ihren Glauben wie die Urchristen leben, als diese von den religiösen Juden und den Römern zugleich verfolgt und viele von ihnen getötet wurden. Das war zwar im Westen zur Zeit nicht der Fall. In vielen Ländern der Welt wurde der Glaube an den lebendigen Christus und sein frohmachendes Evangelium jedoch heftig bekämpft. Nur berichteten die Medien sehr selten davon. Nun war dieser Abend gekommen, an dem sich die beiden Paare wiedersehen und miteinander Zeit verbringen wollten. Paula hatte sich ihre neue Hose angezogen und das Parfüm aufgetragen, das ihr Mann so gern hatte. Karl hingegen wollte die Chance nutzen, um seine neuen Schuhe ein bisschen einzugehen. So waren sie also beide frisch gestriegelt und bereit für einen netten Abend mit den Geras. Kaum waren Paula und Karl bei ihnen angekommen, freuten sich schon alle auf das gut riechende Abendessen, das bald darauf serviert wurde. Tanja hatte keinen Aufwand gescheut und eine wunderbar riechende, wie auch herrlich anzusehende Köstlichkeit gekocht. Als sie schließlich alle am Tisch saßen, entstand ein etwas unangenehmer Moment. Gerd und Tanja mussten anscheinend schon vorher darüber gesprochen haben, wie sie denn dieses Essen beginnen sollten, wenn echte Christen am Tisch saßen. Sie selbst hatten mit ihren Eltern nie ein Tischgebet gebetet. Und auch mit ihren Kindern hatten sie diese Tradition nie eingeführt. Bei ihnen gab es die Regel, dass die Familienmitglieder zu essen begannen, nachdem Tanja allen einen guten Appetit gewünscht hatte. Was war aber nun, wenn Gäste an ihrem Tisch saßen, die wahrscheinlich immer Gott fürs Essen dankten? Würde es ihnen womöglich so fehlen, als hätte Tanja vergessen, Salz ins Essen zu geben? Karl und Paula waren diese Situationen gewöhnt. Schon oft hatten sie Mahlzeiten eingenommen, ohne zuvor mit den Leuten gebetet zu haben. Wenn sie wussten, dass es dem Gegenüber peinlich war, verzichteten sie darauf und sagten im Stillen Danke. Viele mochten es zum Beispiel nicht, wenn in einem Restaurant Gott laut fürs Essen gedankt wurde. Es war ihnen peinlich, von fremden Personen beim Beten beobachtet zu werden. Das war verständlich. Andere störte das öffentliche Beten nicht. Auch das musste man einfach stehen lassen können. Ein deutliches »Danke, Vater im Himmel, für das gute Essen« konnte ehrlicher gemeint sein als ein Lied, das gesungen wurde. Gott schaute immer aufs Herz. Er wusste, ob man sich wirklich bedankte oder eine Floskel vor sich hin sagte. Es ging nicht darum, endlos lange zu beten, während das Essen kalt wurde. Es war auch nicht notwendig, bei einem Tischgebet Anliegen und Wünsche hineinzupacken. Für das hatte man nachher noch Zeit. Gott nahm auch kurze und knackige Gebete an, wenn sie ernst gemeint waren. Kurz und knackig dürfte es auch in einem Restaurant sein. Es sollte nicht die Art der Christen sein, jemand in Verlegenheit zu bringen. Jede neue Situation erfordert eine neue Entscheidung, wie man betete. Mit den Geras waren Karl und Paula nun aber in keinem Restaurant. Sie waren vor fremden Blicken und Kopfschütteln anderer geschützt. Doch Geras kannten Jesus noch nicht, so wie Karl und Paula ihn kannten. Und so hätten die beiden auf ein gemeinsames Gebet verzichtet und nur im Stillen Gott für das wunderbare Essen gedankt. Doch es kam anders. Alle saßen am Tisch und dieser kurze, etwas unangenehme Moment war gekommen, als niemand wusste, was er tun sollte. Plötzlich faltete Gerd seine Hände, neigte seinen Kopf und sagte: »Danke, Vater, und sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Amen.« Danach hob er seinen etwas rot gewordenen Kopf und meinte: »In etwa so sollte das gebetet werden, nicht wahr?« Das alles war so schnell geschehen, dass Karl und Paula total verblüfft waren. Und erst recht Tanja, die ihren Mann noch nie zuvor beten gehört hatte. Karl gab Gerd während des Essens eine Antwort auf seine Frage. Es kommt beim Gebet in erster Linie auf die Herzenshaltung an. Gott hat uns Menschen versprochen, auf jedes Gebet zu hören, das ehrlich gemeint ist. Und Gott, der als Einziger unsere Gedanken lesen kann, kann ein echtes, vertrauensvolles von einem unechten, formellen Gebet unterscheiden. Gott kennt wirklich den Unterschied. Gerd war offen für mehr. Aber meines war jetzt gerade so eine Floskel. Es gibt in der Kirche so viele vorgegebene Gebete, die Gott doch gar nicht mehr ernst nehmen kann. Karl schluckte kurz einen Bissen hinunter, wischte sich mit der Serviette den Mund ab und erklärte weiter. Das stimmt. Jesus sagt in der Bibel deutlich, dass ihn heruntergeleierte Gebete nicht interessieren. Aber wer vermag darüber zu urteilen, wann es geleiert ist und wann nicht? Der Mensch sieht auf das Äußere, Gott aber sieht das Herz an. Ich selbst bete auch oft das Vaterunser. Und wenn ich es bete, versuche ich mich darauf zu konzentrieren, was ich sage. Dann weiß ich, Gott hört mir zu. Das Vaterunser ist ein außerordentlich gutes Gebet. Es beinhaltet alles Wichtige, was zu unserer Beziehung zu Gott und unseren Mitmenschen gehört. Du kennst es sicher auch. Sage es dir einmal ganz langsam auf und denke darüber nach, was du dem großartigen Vater im Himmel gerade alles sagst. Da ist Dank drinnen und Lobpreis, wie auch Fürbitte für andere und sich selbst und die Bitte um Vergebung der Sünden. Es erwähnt auch die Zuversicht, dass Jesus wieder zurückkommen wird, wenn wir beten: Dein Reich komme. So ein Gebet macht wirklich frei. Nun schaltete sich Tanja ins Gespräch ein. Ich war in meiner Jugend einmal in einem Gottesdienst dabei, wo die Leute frei von der Leber weggebetet haben. Zuerst dachte ich, sie hätten diese schön formulierten Gebete auswendig gelernt. Doch dann kam ich darauf, dass sie echt und direkt mit Gott redeten, ohne sich vor ihm zu fürchten. Das hatte mich schon beeindruckt. Könnt ihr das auch? Karl und Paula schauten sich an und mussten beide lächeln. Sie freuten sich darüber, dass Karl antworten konnte: Oh ja, wir können beten, dass es nur so kracht. Wenn Ehepaare zusammen beten, liegt ein ganz besonderer Segen darauf. Karl zog Paula kurz zu sich herüber und gab ihr einen Kuss auf die Wange. Anschließend sagte er: Wir leben jetzt schon so lange mit Jesus in unserem Herzen, dass wir uns gar nicht mehr vorstellen können, nicht mit ihm zu reden, ihn nicht in unser Leben, in unsere Gedanken mit einzubeziehen. Jesus liebt es, wenn wir im Gespräch mit ihm sind. Er will uns durch alle guten und schwierigen Situationen im Leben begleiten und uns helfen, den Willen des Vaters zu tun. Gerd runzelte ein wenig die Stirn. Ist das denn wirklich gut, wenn er sich überall einmischt? Solltet ihr nicht selbst die Entscheidungen treffen und für euch den Weg bestimmen? Karl lehnte sich in seinem Sessel zurück. Im ersten Moment könnte man das meinen. Viele Menschen glauben, Jesus dränge sich auf und mache uns zu Marionetten. Doch das stimmt nicht. Dadurch, dass er uns durch und durch kennt und es nur gut mit uns meint, kann er super in Situationen eingreifen, bei denen wir die Übersicht verlieren. Er ist erhaben über unsere Probleme und löst sie aber trotzdem nicht alle sofort. Oftmals löst er sie anders, als wir meinen, dass er es tun müsste. Er fordert uns heraus, unsere Anliegen selbst anhand der Bibel zu beurteilen, Sünde abzulegen und Entscheidungen zu treffen. Manchmal sind sie richtig, manchmal falsch. Das gehört dazu. Er sagt, er selbst sei der Weg, die Wahrheit und das Leben. Was wollen wir mehr, als uns nach ihm auszurichten und mit ihm den Alltag zu bewältigen? Er führt uns durchs Leben. Und das nimmt mir persönlich auch sehr viel Angst vor der Zukunft. Er gibt uns die Mittel und Möglichkeiten, ein wertvolles, sinnerfülltes Leben zu leben und eines Tages mit Zuversicht und fester Hoffnung auf das ewige Leben zu sterben. Nein, er drängt sich nicht auf. Aber er hat immer ein offenes Ohr für uns und teilt sich uns durch den Heiligen Geist auch mit. Tanja und Gerd schauten Karl irritiert an. Er teilt sich mit? Aber wie macht er das? Hörst du ihn reden? Karl nickte. Ja, manchmal habe ich so deutliche Gedanken, dass ich glaube, ihn zu hören. Paula hörte ihn einmal ganz deutlich, als er sie bei einer Autofahrt hieß, sofort zu bremsen. Sie tat es. Und 2 Sekunden später raste ein Auto an uns vorbei. Hätte sie nicht gebremst, wären wir mit dem anderen Auto zusammengeprallt. Ja, wir glauben, dass Gott manchmal direkt mit uns spricht. Sobald wir annehmen, dass er es sein könnte, fragen wir: Herr, ist es unser Gedanke oder deiner? Wenn es deiner ist, dann bestätige ihn bitte. Normalerweise geschieht sein Reden aber durch sein geschriebenes Wort, die Bibel. Sie zeigt uns die Geschichte Gottes mit uns Menschen, seine Heilsgeschichte und seinen Willen auf. Und wer regelmäßig darin liest und sich mit ihr beschäftigt, muss immer wieder darüber staunen, wie viele Antworten sie auf aktuelle Fragen beinhaltet. Gott redet mit den Menschen durch sein Wort. Man muss sich nur die Zeit nehmen, das Buch aufzuschlagen und zu lesen. Wenn man mit offenem Herzen darin liest, zeigt er, was für uns dran ist. Es kann eine Ermutigung, eine Ermahnung oder eine Korrektur sein. Er zeigt uns darin, wie wir nach seinem Willen leben sollen und wie wir mit ihm eine tiefe Beziehung pflegen können. Manchmal benutzt er andere Menschen, die uns, gesegnet durch den Heiligen Geist, Dinge mitteilen, die für uns wichtig sind. Es kommt auch vor, dass er mit uns durch einen Traum spricht. Oder man bekommt eine Vision, eine Vorstellung von etwas, wie es sein wird. Oder er spricht durch ein Bild, das man auf einmal vor dem inneren Auge sieht und versteht, was er damit sagen möchte. Aha, sagte Gerd und aß schweigend weiter. Auch Tanja richtete ihren Blick wieder auf die Mahlzeit vor sich. Karl hingegen schaute Paula fragend an. Hatte er zu viel gesagt? Paula zog die Schultern kurz hoch, um ihrem Mann zu signalisieren, dass auch sie nicht wusste, was ihre Gastgeber nun dachten. Es vergingen 1 bis 2 unangenehme Minuten, bis Gerd wieder seinen Kopf hob und fragte: Ihr seid ganz sicher, Gott würde auch mir zuhören, wenn ich mit ihm so redete, wie ich auch mit meinen liebsten Familienangehörigen und Freunden rede? Er, der große Gott, der die Welt erschaffen hat, dieser Gott interessiert sich für das, was ich ihm sagen möchte und will auch mit mir reden? Karl und Paula antworteten gleichzeitig: Aber natürlich.